Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute etwas Suno, so ein bisschen fertig. Ab dem vierten Paket Taschentücher habe ich gestern aufgehört zu zählen. Aber ich hoffe, wir kommen heute da ganz gut durch. Es ist ja heute der zweite Teil. Vor zwei Wochen haben wir uns ja unterhalten über das Buch Josua, das erste Kapitel. Da wollten wir gucken, wie Gott mit dem Josua umgeht, was er ihm zugesprochen hat, wo es ums Erbe geht. Und welche Identität der Josua davon von Gott zugesprochen bekommen hat. Und haben dann eine Ableitung gemacht zu dem Thema, welche Identität und welches Erbe haben wir von Gott zugesprochen bekommen. Wir haben festgestellt vor zwei Wochen, dass ein Christ quasi zwei verschiedene Positionen hat. Das ist zum einen die Position aus Gottes Perspektive, das heißt, wie Gott uns sieht und welche Position er uns gibt, dass wir nämlich seine Kinder sind, dass uns die Sünden vergeben worden sind, dass wir heilig und gerecht gemacht worden sind. Und zum Zweiten haben wir die Position, dass wir in unserem Leben stehen, irgendwie manchmal nicht so einiges gepeilt bekommen, dass wir manchmal das Problem haben mit Sünde oder mit unserem Denken, dass wir manchmal ein Chaos in unserer Gefühlswelt haben und uns ziemlich unerlöst finden, obwohl wir es eigentlich sind. Das war so der Rückblick zu den zwei Wochen. Wenn ihr von hier vorne irgendwelche Geräusche gehört, die normalerweise nicht so dazugehören zu einer Predigt, bitte ich dies zu entschuldigen. Ich versuche das zu kontrollieren. Also ich bin dementsprechend, bin ich ausgestattet, ja. Also bitte ich einfach um eure Geduld. Die Predigt ist entstanden aus der Frage heraus, worin liegt die Ursache, dass wir als Christen volles Potenzial quasi von der Bibel her und von Gottes Perspektive aus zugesichert bekommen haben, aber wir manchmal auf unserer Couch hocken und den Hintern nicht hochkriegen? Woran liegt es, dass wir zwar gerettet sind, aber in unserem Alltag ziemlich unerlöst durch die Gegend rennen und kriegen so manche Themen eben nicht unter die Füße? Ist das wirklich alles, dein Kampf, den du hast in deinem Alltag und das, was dich die ganze Zeit beschäftigt, das, was dir Sorgen und Probleme macht? Ist das das, wofür du erlöst worden bist? Ist das das, warum Jesus Christus gestorben ist? Für deinen Alltag und damit du so auf deiner kleinen Insel in deiner Familie so kämpfst und versuchst, das irgendwie alles halbwegs hinzubekommen? Das war das alles? Dann wäre das ja ziemlich ätzend, die ganze Geschichte. Und vielleicht hätten wir uns das sparen können. Ob das so ist, das werden wir hoffentlich alle gemeinsam herausfinden. Und ich habe da ein paar Sachen vorbereitet und ich denke mir, das sollten wir mal durchgehen gemeinsam. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Wir haben einige Passagen, die wir gemeinsam durchgehen. Und ich brauche euch voll und ganz, weil ich hier vorne ein bisschen schwächel, ja, hoffe ich, dass ihr dabei seid. Also wenn ihr denkt, dass ihr da irgendetwas bestätigen müsst, könnt ihr das gerne lautstark tun. Das zeigt, dass ihr da seid, auch für mich. Ich brauche das ein bisschen, ja. Also helfen wir uns gegenseitig. Zuerst wollen wir nochmal einen ganz kleinen Rückblick machen zu der Frage, von welchem Punkt oder von welcher Perspektive aus, von woher kommen wir eigentlich? Und ich denke mal, es sind im Wesentlichen fünf Punkte, die wir uns merken müssen, von denen wir kommen. Das erste ist die Bibel, die spricht davon, dass wir erlöst sind von unserer Schuld. Seid ihr damit alle einverstanden? Ja, das ist ja wunderbar, klappt ja prima hier. Das zweite ist, wir sind errettet vom ewigen Tod. Also wir sind erlöst, ja, vom ewigen Tod. Ist das richtig? Ja, das ist Punkt 2. Punkt 3 ist, wir sind von Gott heraus, sind wir geistlich lebendig geworden, ja, und sind nun in der Lage, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Das ist mein dritter Punkt. Der vierte ist, wir haben von Gott den Heiligen Geist bekommen, für was? Nicht nur in der Gemeinde zu dienen, in unser Leben zu geben, sondern als Siegel, als Pfand dafür, dass wir ewig mit ihm leben werden. Ja, so steht's im Epheserbrief. Und das fünfte ist, wir haben Gaben bekommen und wir haben ein Leben, ein neues Leben bekommen und die Fähigkeit bekommen, Werke zu tun, die man noch in der Ewigkeit finden wird. Ja, das sind so die fünf Punkte, die ich gefunden habe. Das heißt, wir sind erlöst von der Schuld, wir sind errettet vom Tod, wir sind geistlich lebendig geworden, wir haben den Heiligen Geist empfangen und das Letzte ist, wir haben Gaben und ein neues Leben bekommen, damit wir in der Lage sind, überhaupt Gott zu dienen. Seid ihr mit diesen fünf Punkten einverstanden? Ja? Gehören euch diese fünf Punkte? Da wird es dann plötzlich ein bisschen ruhiger. Also wir haben viel zu tun. Also ihr stimmt alle mit diesen fünf Punkten überein. Die Frage ist, wer erlebt denn diese fünf Punkte in seinem Alltag, in einer gewissen Kontinuität? Nicht so, ne? So erlöst, so. Man fühlt sich ja nicht jeden Tag erlöst. Heute Morgen habe ich mich nicht so erlöst gefunden, ja? Wenn man so aufsteht mit so irgendwie so einer Birne und so. Aber und hier genau ist der Punkt, wo ich ansetzen möchte und die Frage stellen, warum haben wir so eine außerordentlich gute Stellung und worin liegen die Probleme darin, dass wir so weit weg manchmal von dieser Position sind. Warum sind diese fünf Punkte so wenig präsent in unserem Leben? Sehr beschäftigt hat mich dieser Punkt, als ich eine Statistik gehört habe, da möchte ich euch ein bisschen Anteil haben lassen. Das war eine Umfrage unter, ich meine, 350 Studenten war das, an einem christlichen College. Das heißt also, es waren alles Christen, die man befragt hat. Interessant war, dass hier ungefähr 45% von diesen Studenten, die waren alle in dem Alter zwischen 22 und 27 Jahren alt, 45% angegeben haben, permanent mit Depressionen zu tun zu haben. Finde ich, ist ein krasser Wert. Interessant ist, 60% der Studenten haben gesagt, dass sie permanent Stimmen hören. Also es ist nichts Okkultes, wir bleiben ganz auf dem Teppich heute Morgen hier. Also, aber die hören permanent Stimmen oder haben eine Stimme, die sich permanent mit ihnen selber beschäftigt oder die sie nicht unter Kontrolle haben. Ja, sagen wir das mal so. 70% der Studenten haben angegeben, dass es ihnen extrem schwer fällt, ihre eigenen Gedanken unter Kontrolle zu halten. Die fliegen irgendwo hin und die wieder zurückzuholen, war ein sehr, sehr großes Problem für die. Das hat sich mir die Frage gestellt, warum ist das so? Warum unterscheiden wir uns rein vom statistischen Mittel her gesehen zum Beispiel nicht davon von der Welt? Was zum Beispiel angeht, ist es interessant, dass wir sogar 5% mehr Leute haben, die klinisch behandelt werden, was Depressionen angeht oder was Phobien und Ängste angeht, als in der Welt. Stehen wir schlechter da. Obwohl wir ja eigentlich diejenigen sind, die sagen müssten, was ist Depression, Chaka, hier ist der Alltag, ich komme. Oder? Interessante Werte. Warum ist es so, dass wir mit Depressionen zu tun haben? Warum kennt ihr Christen, die Süchte haben? Warum kennt ihr Christen, die in ihrem Alltag verzweifelt sind? Warum kennt ihr Christen, die manchmal ziemlich ätzend sind? Soll es ja auch geben, die sind nicht hier, ne? Die sind da. Nein. Ihr wisst, was ich meine, ja? Warum kennt ihr Christen, die extreme Fehler machen, die in Sünde fallen, die ein Denken haben, was nicht in Ordnung ist? Obwohl wir ja den Heiligen Geist haben. Warum kennen wir oder warum haben wir diesen Zwiespalt zwischen dem, was wir sein könnten und wer wir tatsächlich sind? Und das möchte ich mit euch gemeinsam ein bisschen beleuchten. Und wir gucken da uns die erste Bibelstelle zu an. Die steht in Epheser Kapitel 2, Vers 1 bis 2. Für diejenigen, die ihre Bibel dabei haben. Ich habe hier das zum Glück alles schon stehen. Nach Hoffnung für alle. Wenn ich hier so stehe, könnt ihr das dann sehen, weil ich möchte nicht darüber gehen, sonst haut mir der Monitor ins Ohr. Ganz schön viel Text. Wir gucken erstmal nur die ersten beiden Bibelverse an. Da schreibt der Apostel an die Epheser, aber wie sah euer Leben früher aus, zur Vergangenheitsform? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Das ist auch das, was wir heute sehen, ne? Die Welt macht, was sie will. Die ist sehr unabhängig von Gott, ja, hat ein paar Probleme mit den Werten, die so in der Bibel drin stehen. Und wir haben das Problem, dass wir das auch ein bisschen in die Gemeinde tragen und dass wir das hier genauso diskutieren. Ja? Zum Beispiel das Grundprinzip der Treue wird diskutiert in der Gemeinde, weil uns die Welt hier ein großes Problem bereitet. Da ist das einfach so, ja, ich komme mit dir nicht mehr klar, geh mir aus dem Leben, ich hole den Nächsten. Ist ganz easy. Das Problem ist aber, Gott geht ja ganz anders mit uns um. Er sagt, ich bin treu zu dir. Und ich bin sogar so treu, dass ich dir ein Versprechen mache, was ewig ist. Und das möchte er ja auch von uns, dass wir uns Versprechen geben, die ewig sind. Das ist das Prinzip, was wir sehen in der Bibel. Aber wir diskutieren das in der Gemeinde, weil wir das in der Welt sehen. Warum? Weil wir hier Menschen haben, die den Willen Gottes in dem Sinne nicht kennen. Was mit Lügen? Und kommen wir ohne Lüge im Alltag aus? Schwer, oder? Warum? Weil wir permanent mit einer Welt konfrontiert werden, die hergeht und sieht Lüge als ein adäquates Mittel an. Ist es aus Gottes Sicht her ein adäquates Mittel zu lügen? Nein. Warum? Weil er uns ja die Wahrheit sagen möchte, weil er mit uns in Wahrheit umgehen möchte und in ihm überhaupt gar keine Lüge ist, sagt die Bibel. Interessant ist, dass die Bibel hier sagt, dass das ein Lebensstil ist, der früher bei uns war. Wie sieht's denn heute aus? Also wie, auch bei uns hier natürlich in Bretten. Ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Vers 3. Zu ihnen haben wir früher auch gehört. Damals, also ganz früher. Als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen der Sünde nachgegeben. Wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber, Vers 4. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran. Alles verdanken wir allein der Gnade Gottes. Durch den Glauben an Christus sind wir mit ihm auferstanden und haben einen Platz in Gottes neuer Welt. Super, oder? Hier kriegen wir vor Augen gemalt im Epheserbrief, was früher war. Da hatten wir ein Denken, das von unseren Leidenschaften geprägt war, und wir hatten ein Denken, das sehr weltorientiert war. Heute haben wir ein Denken, das von Gott orientiert und bestimmt ist. Wir haben ein Denken oder wir haben eine Persönlichkeit bekommen von Gott, die nah an seinem Herzen ist. Ist das so? Warum hast du dann Probleme? Kann ich ja aufhören zu predigen. Ah, es geht ja noch weiter. Was genau wurde denn hier bitteschön erlöst? Bibelvers kannst du wegmachen. Brauchen wir nicht mehr. Was genau wurde denn hier erlöst? Im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Das ist ein kurzer Bibelvers, der steht da schon. Ja. Den kennen wir alle. Daher, wenn jemand in Christo, das ist aber eine uralte Bibelübersetzung, meine Güte. Okay, ich habe hier Hoffnung für alle. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Gut, das ein oder andere Amen war an dieser Stelle eingeplant. Gut. Wir sind neu geworden. Aber was denn ist an uns neu geworden, dass die Bibel davon spricht, dass wir früher einen alten Sinn hatten und heute einen neuen Sinn haben? Dass wir plötzlich komplett neu sind. Was in uns, bitteschön, ist neu geworden und warum haben wir nach wie vor solche Probleme? Tja, wahrscheinlich schon. Ich möchte erst noch die Frage stellen, wenn wir diesen Punkt wirklich verstanden haben, würdet ihr sagen, dass es euer Christenleben weiterbringt, nach dem, was ich jetzt so an vor... Schon, oder? Wenn ihr diesen Punkt verstanden habt, würdet ihr sagen, dass ihr in der Lage seid, wirklich hier euch durchzusetzen gegen all dem, was euch Probleme macht? Ich würde schon sagen, wahrscheinlich schon. Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Punkt wirklich verinnerlichen und verstehen. Allgemein nennt man das in der Bibel übrigens biblische Anthropologie für diejenigen, die die Dogmatiker sind unter uns. Wir gehen da mal ganz kurz durch. Grundsätzlich ist es ja so, der Mensch, der besteht aus drei Komponenten. Diese sind? Langsam. Leib, Seele, Geist. Hat Gott unseren Leib erneuert? Sieht man jetzt gerade praktisch an mir? Nein, hat er nicht. Das Ding geht irgendwann in die Kiste, vermodert vor sich hin und die Sache ist geritzt. Ist zwar hart, aber ist so. Wie sieht's aus mit unserem Geist? Übrigens, die drei Grundkomponenten des Geistes sind Denken, unsere Gefühle und unser Willen. Ja? Würdet ihr sagen, das wurde von Gott komplett erneuert? Unsere Gedanken, unser Denken, unsere Gefühle, die wir haben, das sind alle so super heilig. Unser Wille entspricht immer dem Willen Gottes. Nee. Wahrscheinlich liegt auch da das Grundproblem. Was mit unserer Seele? Was passiert mit unserer Seele, wenn wir sterben? Als Christen? Sind wir ziemlich errettet, oder? So eine Seele ist ziemlich ewig. Und genauso lang dauert auch unsere Errettung, weil Jesus Christus für uns gestorben ist, sind wir gerettet. Und was hat Jesus also, oder was wurde uns hier als Erneuerung mitgegeben? Das ist unsere Seele. Das ist der Teil in uns, der es möglich macht, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Wir wurden ja lebendig. Was denn? Der Geist. Nein. Ja, danke, dass du das grundsätzlich machst. Ich wollte von einem anderen Punkt herkommen, und zwar von dem Punkt, was es hier errettet in dem Ding. Und das ist ja nicht unser Geist. Die Seele ist errettet. Und das, die Beziehung zu Gott wurde erneuert durch die Seele. Das ist der Punkt. Ich möchte es kurz anders erklären. Und zwar, wer von euch hat einen PC hier? Ja, schon die meisten, oder? Welcher PC macht denn das, was er soll? Wenige, oder? Ja. Stellt euch das einfach so vor, dass wir eine von Gott Grund auf erneuerte Hardware haben, die funktioniert. Tastatur funktioniert, das Innenleben des PCs ist auch wunderbar in Ordnung. Wenn ich Software aufspiele, ja, dann fangen die Probleme an. Aber die Hardware ist nach wie vor in Ordnung, oder? Auch wenn die Computerprogramme, die da drauf sind, nicht unbedingt das tun, was ich möchte. Ja, ist ungefähr so wie mit deinem Auto. Wenn du einen Diesel fährst und super tankst, hast du auch ein Problem. Ja, dann ist dein Auto eigentlich, also bevor du gezündet hast, ja, ist in Ordnung und dein Motor funktioniert wunderbar. Wenn du dann aber hergehst und versuchst zu fahren, dann funktioniert's irgendwie nicht. Nicht, ja, wenn überhaupt. Und genauso müssen wir uns das jetzt auch vorstellen. Das heißt, wo fängt bei uns denn der Kampf an? Und wo, an welchem Punkt haben wir unsere Probleme? Die Probleme, macht der Körper uns Probleme hin und wieder schon? Ich habe das heute wieder gemerkt, die Antenne bohrt sich leicht in mein Fleisch. Das kann eine Probleme machen, ist aber nicht das Problem, was wir denn so grundsätzlich haben. Ich denke mal, das Problem, was wir haben, um als Christ bestehen zu können in unserem Alltag, und der Angriffspunkt, das nennt die Bibel, das sehen wir auch nachher in dem nächsten Bibelvers, das ist das, was wir mitschleppen an unseren Gedanken. Die Bibel nennt das unser Herz oder unser Sinn. Interessant ist, dass das, worüber ich nachdenke, ja, so verhalte ich mich auch. Es ist interessant, ja, psychosomatische Probleme kommen ja meistens nicht durch den Körper an sich, sondern durch die Programmierung, die läuft. Richtig? Wenn ich falsch über Sachen denke, Stress zu empfindlich empfinde, habe ich das Problem, dass ich ganz schnell in Richtung Burnout laufe. Ja? Das Problem ist permanent übermüdet, dann irgendwann gibt auch mal mein Körper auf. Wenn ich hergehe und falsch über eine Situation denke, dann unterliege ich einem Missverständnis. Also unser Denken hat das Problem. Interessant ist auch, dass im Epheser steht, dass in den alten Übersetzungen, dass unsere Sinne ja meistens nicht dem Willen Gottes entsprechen. Das heißt, dass es unser Denken ist. Wir gehen kurz zurück zu dieser Josua-Geschichte vor 2 Wochen. Was hat Gott dem Josua da mehrere Male gesagt, was er machen soll? Er soll das Wort Gottes in seinem Herzen, in seinem Sinn bewahren und darüber nachdenken. Richtig? Halten wir das also fest an diesem Punkt. In Römer Kapitel 7 sehen wir dieses Dilemma extrem stark beschrieben. Da steht, hast du das schon dran geworfen? Ja, genau, das ist alte Übersetzung, ich lese hier die neue Übersetzung. Römer 7 steht, denn ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Also es ist der Teil des Bibelverses, der sich nicht so toll anhört für uns. Aber machen wir mal weiter. Deshalb werde ich niemals das Gute tun können, so sehr ich mich auch darum bemühe. Trifft das zu? Schon, oder? Bei mir auch manchmal. Ich will immer das Gute tun, weil ich weiß das Gute ja, ne? Und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absichten handle, dann ist klar, nicht ich selbst bestimme über mich, sondern die Sünde in mir verführt mich zu allem Bösen. Ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, ich tue aber das Böse. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als Gottes Gesetz zu erfüllen. Ich springe kurz, Vers 24, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Ich befinde mich in einem Zwiespalt, mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber folge ich dem Gesetz der Sünde. Jesus Christus hat mal ein Beispiel gebracht. Da wird das sehr, sehr plastisch. Er redet mit den Leuten in der Bergpredigt über das Thema des Ehebruchs und macht klar, hey, pass mal auf, junger Mann, wenn du hergehst und eine Frau schon begehrst in deinen Gedanken, dann hast du mit ihr schon die Ehe gebrochen. Hat er das tatsächlich getan mit seinem Handeln? Und wo liegt sein Grundproblem? Es liegt schon in seinem Denken und dass er hergeht und dieses Denken zulässt. Ja, und so haben wir auch Gedankenmuster, die hergehen und uns zur Sünde verleiten und uns enorme Probleme machen und uns diesen Kampf bescheren. Wie sind wir jetzt nun in der Lage herzugehen und genau an diesem Punkt anzusetzen? Weil wir sind ja eigentlich erneuert. Wir haben die Möglichkeit, gegen die Sünde anzugehen. Wir haben die Möglichkeit, hier den Kampf aufzunehmen. Und die Bibel macht klar, dass wir alles bekommen haben, um dagegen anzugehen. Wie können wir das jetzt machen? Mein eigentliches Ziel war, eigentlich nicht über die Waffenrüstung Gottes zu sprechen, weil ich gedacht habe, oh Gott, das haben wir so oft getan, aber ich bin nicht ganz dran vorbeigekommen, da landen wir gleich. Interessant ist, dass ich vorher etwas sagen möchte über 2. Korinther Kapitel 10, Vers 4, was es so allgemein ausdrücken soll, diese Waffenrüstung. Wozu ist die bestimmt? Haben wir die? Habe ich nicht? Ist egal, ich lese es vor. Das passt. Der eine oder andere hat eine Bibel dabei. Und hier ist es wichtig, dass wir gut hinhören. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein. Ah, das heißt die Sache mit dem positiven Denken. Kann ich schon mal streichen, so nach dem Motto, ja, ich bin ja eigentlich ganz in Ordnung und ich schaffe das schon und super und so eine Motivationsmentalität, die hilft mir, wenn ich die biblische Wahrheit weglasse, in keiner Art und Weise weiter. Also ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern was setze ich ein? Die Waffen Gottes. Das heißt, die einzige Chance, um durch diesen Konflikt durchzukommen, ist, dass ich in Gottes Art und Weise kämpfe und hergehe und in mir selber aufräume. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Das heißt, Wir sind in der Lage, gegen dieses ein Bollwerk aufzubauen und diese Gedanken niederzureißen. Wie können wir das am allerbesten tun und was haben wir dafür bekommen? Und da bietet sich das eigentlich an, wirklich diese Waffenrüstung ein kleines bisschen daraufhin zu untersuchen, was wir daraus lernen können. Was wir hier an Tools, sagt man heute, ja, mitbekommen, um dagegen anzugehen. Wisst ihr, wo die steht? Ja. Wunderbar. Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 18. Steht auch schon da. Richtig. Ich habe das ein bisschen zusammengefasst. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr erlaubt mir, dass ich euch den Bibelvers jeweils dazu durchlese, dann laufe ich ja mal ein bisschen aus der Zeit raus. Oder wir machen die komprimierte Form. Wir machen eine Mischung aus beidem, würde ich sagen, oder? Gucken wir uns den ersten Punkt an, also ein bisschen komprimiert die ganze Geschichte. Es kann auch sein, dass ich ein bisschen durch die Verse hüpfe, weil ich denke mal, die Grundlagen, diese Bibelverse, die habt ihr alle drauf. Schauen wir also, was wir daraus lernen können. Vers 14 steht, rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Oh, Punkt 1 ist also die Wahrheit. Und ich glaube, hier liegt einer der größten Schlüssel, wie wir mit falschem Denken umgehen können, indem wir hergehen und die Wahrheit dagegen setzen. Wie sieht denn die Wahrheit aus? Zum Beispiel gegen deine Sorgen. Das ist jetzt der interaktive Teil dieser Predigt, ihr dürft jetzt auch antworten. Genau, der Herr, der sorgt für uns. Das ist die Wahrheit gegen die Sorge. Hast du vielleicht gefühlsmäßig ein Problem mit dem Sorgen, bist du aber in der Lage herzugehen und das Vertrauen zu lernen, was es heißt, ihm zu vertrauen in deinen Sorgen. Was ist mit deiner Furcht? Wir hatten das nicht abgesprochen. Also Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Richtig, genau. Ja, großer Kämpfer, genau. Die Wahrheit über unsere Schwachheit. Gott gibt den Müden Kraft, oder? Steht, glaube ich, in Jeremia. Sowas in der Richtung. Wie ist denn die Wahrheit über deine Ratlosigkeit? Ha, Gott gibt doch gerne demjenigen, der ihn bittet. Weisheit steht im Jakobusbrief. Es ist interessant, wie sehr wir uns manchmal mit diesen Lügen beschäftigen. Und wir diesen Lügen auch glauben. Aber wir brauchen hier genau an diesem Punkt die Offenbarung von Gott. Und wir müssen hergehen und das viel, viel mehr für uns selber betonen und viel mehr mit der Wahrheit umgehen, damit wir gegen diese Sachen angehen. Alleine positives Denken würde uns nicht helfen. Oh, du siehst schon gut aus oder das passt schon alles und klasse, du schaffst das schon und halt nur durch. Durchhalten ohne Gott ist ziemlich ätzend. Und durchhalten ohne Kraft auch. Von daher musst du dich an den wenden, der die Kraft hat. Und das ist halt eben Gott selber. Der nächste Punkt aus der Waffenrüstung Gottes, der war auch in diesem Bibelvers drin, das ist die Gerechtigkeit. Ne? Wir sollen gegürtet sein mit Gerechtigkeit. Und wir sind gerecht gemacht worden von Jesus Christus. Das ist ein wichtiger Punkt. Und warum ist das ein Zusammenhang mit der Wahrheit? Weil meistens wir Sachen glauben, die auch mit Verleumdung zu tun haben. Naja, wie kann Gott denn so eine Pappnase wie dich lieb haben? Jetzt habe ich wieder Mist gebaut. Jetzt muss ich wieder in die Nähe Gottes kommen und jetzt beten die wieder und ich habe überhaupt keine Lust darauf. Die Gerechtigkeit macht dir klar, du bist ein Kind Gottes und du hast eine Position im Himmel bekommen, auf der du dich felsenfest verlassen kannst. Jesus Christus ist für dich gestorben und er hat dir deine Sünde vergeben, die passiert ist, die passiert und die passieren wird. Auf diese Gerechtigkeit kannst du dich verlassen und die sollst du permanent bei dir haben. Vers 16 steht, verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Der Glaube aktiviert die Zusagen Gottes in unserem Herzen. Und wenn du hergehst und dem nicht glaubst und teilweise deine Bibel selber zerpflückst, indem du hergehst und sagst, oh, das stimmt nicht oder das stimmt nicht für mich, hast du das Problem, dass diese brennenden Pfeile des Teufels Wirkung zeigen können bei dir. Ja, dass wenn du dich minderwertig fühlst, wirst du ein Problem haben, wenn du der Bibel nicht glaubst, zu verstehen, dass du sein Kind bist. Du brauchst diese Gedanken nicht. Sie dienen nicht dazu, dass du ein befreiter Christ bist, der hergehen kann und den Willen Gottes tun kann. Und wir sehen, wie groß die Feindschaft des Teufels ist, uns gegenüber, dass wir hergehen, da reinkommen. Auf wie vielen Ebenen kämpft er gegen uns und wie viel Zeug glauben wir, ja, was uns davon trennt, was Gott alles für uns bereithält. Vers 17 steht, die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch seinen Geist gibt. Wie oft hast du das Heil, was Jesus Christus dir gegeben hat, wirklich vor Augen? Jesus Christus hat dich gerettet. Du bist ein errettetes Gotteskind. Er ist für dich gestorben, damit du nicht sterben brauchst. Er hat sein Blut vergossen und er hat dir deine Sünden vergeben. Das sollen wir als Helm des Heils anziehen. Das heißt, damit soll unser Denken durchflutet werden. Wenn wir das nicht tun und wir lassen uns runterziehen durch das, was wir können und wer wir sind und welches Auto wir fahren und wie unser Kontostand ist und wie unsere Eltern drauf sind oder vielleicht nicht oder was auch immer, dann haben wir das Problem, dass wir unser Herz verknüpfen mit Sachen, die endlich sind, die mit dieser Welt zu tun haben. Gott möchte aber, dass wir unser Herz verknüpfen mit Sachen, die ewig sind und die mit ihm zu tun haben. Damit wir in der Lage sind, so zu denken wie er. Und dazu müssen wir uns dieses Heil permanent vor Augen führen. Ein Mittel ist zum Beispiel dafür das Abendmahl, was wir feiern. Ja? Wir sollen an seinen Tod denken, bis er kommt. Und das Heil ist ein Teil dieses Schwerts, was wir in die Hand nehmen sollen und sollen dieses aktiv benutzen. Wenn wir hergehen und wir lassen das Wort Gottes dann am Sonntag mal heftig über uns herplätschern, dann sind wir zwar Leute, die die Waffen kennen und wir haben so ungefähr mal gehört, um was es denn so geht, aber dann, wenn es darum geht, wirklich zu kämpfen und aufzustehen und gegen diese Gedanken, die in uns und in unserem Herzen kämpfen, anzugehen, dann sind wir wirkungslos, weil wir nicht in der Lage sind, das Schwert richtig zu gebrauchen. Deswegen mein Appell an euch, kümmert euch wirklich darum, was in der Bibel drin steht und was es mit euch zu tun hat, was Jesus Christus für euch getan hat. Das Problem ist, wenn du hier Kompromisse machst, wenn du an diesem Punkt in irgendeiner Art und Weise hergehst und das nicht gründlich verstanden hast, dann ist der Teufel in der Lage, das gegen dich zu wenden. In dem Sinne, dass du kraftlos bist und nicht aufstehen kannst, dann, wenn diese Gedanken kommen, weil genau dann brauchst du sie ja. Also es macht Sinn, Bibelverse auswendig zu lernen. Es macht Sinn, sich mit dem Heil zu beschäftigen. Es macht Sinn, zu verstehen, wer du bist in Jesus Christus. Vers 18 ist ein Punkt, da muss ich sagen, an dem arbeite ich permanent. Der ist wohl wahrscheinlich derjenige, der mir da die meisten Probleme bereitet. Da steht nämlich, hört nie auf zu bitten und zu beten. Zum Glück gibt es da noch einen Nachsatz in dem Bibelvers. Gottes Geist wird euch dabei leiten. Interessant ist, so eine Lüge auch, die ich hatte, die ist mir neulich begegnet in einem Gespräch mit jemandem, wo ich gesagt habe, so pass mal auf, jetzt lass uns doch mal beten. Jetzt haben wir hier geredet und haben auch eine Lösung für das Problem gefunden, jetzt lass uns mal beten gemeinsam. Und derjenige hat gesagt, ich bin zwar Christ, aber das mit dem Beten, ich weiß nicht, wie das geht. Hier sehen wir so eine kleine Lüge, ja, die hergeht, die sich in unserem Hirn einpflanzt. Gibt es Christen, die nicht beten können? Also hier steht, Gottes Geist wird euch dabei leiten. Das ist eine Zusage. Natürlich ist das eine große Lüge. Und diese kleine Lüge, ja, wenn die wird irgendwann und potenziert sich so extrem, dass wir wirklich hergehen und wieder uns schämen und unser Herz separieren von dem, was das Herz Gottes wirklich ist. Er möchte Gemeinschaft haben mit uns und er hat uns alles mitgegeben, dass wir ihm wirklich nahe kommen. Und an diesem Punkt müssen wir dann aufstehen und sagen, ich kann beten, weil ich habe alle Hilfsmittel von Gott zur Verfügung gestellt bekommen, um das wirklich zu tun. Letzter Punkt ist Bereitwilligkeit. Wir sollen mit Bereitwilligkeit gestiefelt sein, das Evangelium zu verkündigen. Interessant ist auch, wie die Waffenrüstung Gottes anfängt. Sie fängt nämlich an mit dem Punkt, ja, wir sollen das ergreifen, wir sollen anziehen. Und wenn wir diese Bereitwilligkeit nicht leben und annehmen, aktiv gegen Gedanken, die nicht in Ordnung sind, vorzugehen und unser Denken nicht zu korrigieren, werden wir straucheln. Bereitwilligkeit ist ein wesentlicher Punkt und viele, viele Appelle stehen in dieser Geschichte drin. Und einer der letzten Appelle ist der, dass wir hergehen und die Wahrheit dann verkündigen. Weil warum? Weil wir dann plötzlich merken, dass wir auch mit der Wahrheit am besten leben können, weil sie funktioniert. Jesus Christus kann in mir aufräumen, also kann das auch in jedem anderen tun. In unseren Kollegen, natürlich, in unseren Schulkameraden, na klar. Aber dann bist du gehemmt, wenn du hergehst und merkst, das funktioniert für mich nicht so ganz, wird es auch vielleicht für den anderen auch nicht so ganz funktionieren. Ich denke mal, wir werden viele, viele Wunder Gottes erleben, wenn wir hergehen und die Wahrheit wirklich anwenden. Also Bereitwilligkeit ist der letzte Punkt daraus. So. Letzter Bibelvers für heute. Dann bin ich auch schon fertig. Johannes Kapitel 8, Vers 32. Habt ihr den auch? Ja, wunderbar. Elberfelder 1905. Da ist schon viel Wasser den Rhein runter geflossen. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Seid ihr davon jetzt so am Ende der Predigt auch davon überzeugt? Ich hoffe schon, oder? Ja. Danke. Ich möchte es nochmal auf den Punkt bringen. Bist du ein armer Sünder? Das bist du nicht. Bist vielleicht ein Heiliger, der Sünde tut. Aber ein armer Sünder bist du nicht mehr. Warum? Weil Jesus Christus hat dich errettet und hat dich erlöst. Gedanken in dieser Richtung kannst du so abwehren. Bist du depressiv? Ist das die Wahrheit über dich? Arzt hat einen Zettel ausgeschrieben, ellenlange Diagnose, Wörter verwendet, die du nicht verstehst. Irgendeiner deiner Nachbarn hat gesagt, du bist halt depressiv. Ist das die Wahrheit über dich? Nein. Bist vielleicht ein Christ, der ein bisschen seine Hoffnung aus den Augen verloren hat und der sein Denken dahin ausgerichtet hat. Aber du bist ein Kind Gottes, dem Hoffnung zugesprochen worden ist, der einen Anker im Himmel hat und sich darauf verlassen kann. Ich denke, das ist wichtig, dass wir hergehen und unser Denken wirklich erneuern und auf das ausrichten, was Wahrheit ist. Damit wir hergehen und wirklich gesund durch unser Leben kommen. Damit wir hergehen und wirklich durch Krisen gehen können, reflektiert und wissen, was Gott von uns möchte. Damit ihr das vertiefen könnt für euch selber in eurer stillen Zeit, habe ich auf dem Tisch hinten von mir aus gesehen, linke Seite, einen Zettel kopiert für euch. Da steht drauf, 20 Wahrheiten, die zum Sieg verhelfen. Sehr ambitionierte Ansage. Ich lese mal drei Dinge vor aus diesen 20 Punkten, damit ihr wisst, was euch erwartet und ob ihr diesen Zettel mitnehmen solltet oder nicht. Ein Punkt ist zum Beispiel, warum soll ich schwach sein? Oder sollte ich schwach sein? Die Bibel sagt, den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Coole Ansage. Warum sollte ich mich wertlos fühlen? Die Bibel sagt, allen, die Jesus aufnehmen und an ihn glauben, gibt er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Als sein Kind bist du gemeinsam mit Christus auch sein Erbe. Warum sollte ich mich sorgen und fürchten? Die Bibel sagt, all eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für dich. Ich hoffe, das wird ein bisschen ein Begleiter werden für euch, dass ihr hergeht und sagt, so, ich gehe jetzt hier mal aktiv dagegen an. Und wie gesagt, ihr sollt das auch mit Schwarzbrot tun im Hintergrund. Und dass ihr wirklich hergeht und aufsteht und diese Bereitwilligkeit zeigt, herzugehen und dagegen anzukämpfen, weil nämlich all diese Sachen uns extrem nach unten ziehen und uns dazu verführen, dass wir keine Frucht bringen für Gott. Und wir sind eigentlich eingesetzt worden, dafür Frucht zu bringen, und wir haben alles dafür zu bekommen und sind in der Lage, das zu tun. Ich würde jetzt gern zum Abschluss noch beten. Und ich fände super, wenn ihr aufstehen würdet, damit ihr einfach hier mal einen Kreislauf wieder aktivieren könnt, damit ihr dabei seid. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen dafür danken, dass du am Kreuz von Golgatha für uns gestorben bist. Du hast dein Blut für uns vergossen. Herr, du hast uns gerettet, und ich danke dir dafür, dass du uns deine Kinder nennst. Ich danke dir dafür, dass du auferstanden bist am dritten Tag, Herr, und du hast den Tod besiegt. Herr, du hast uns mit uns genommen und du hast uns lebendig gemacht. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass wir deine lebendigen Kinder sein dürfen. Herr, und du siehst, welche Gedanken in uns, Herr, uns Schwierigkeiten machen. Herr, du siehst, was passiert, wenn wir unsere Gedanken hängen lassen und nicht kontrollieren. Herr, du siehst, was passiert, wenn wir unser Denken nicht ausrichten auf dich. Herr, wir möchten heute Morgen die Entscheidung fällen, Herr, unsere Gedanken auf dich auszurechnen und Wahrheit gegen die Lüge zu halten, Herr. Herr, wir möchten dir wirklich, möchten dir danken dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, Herr, der uns in alle Wahrheit führen wird, Herr. Mach uns aufmerksam, wenn wir Gedanken denken, die nicht in Ordnung sind. Herr, Gedanken, die uns sagen möchten, dass wir nicht lieben können. Gedanken, die uns sagen möchten, dass wir nicht geduldig sein können. Gedanken, die uns klar machen wollen, Herr, dass wir die Kontrolle verlieren wollen. Dass wir wirklich dagegen dein Wort halten. Du sagst in deinem Wort, dass uns die Wahrheit frei macht. Herr, und wir sind in dir und wir sind frei. Wir möchten diese Freiheit wirklich anziehen und leben. Wir möchten darin leben, Herr. Wir möchten Frucht bringen, die man in der Ewigkeit sehen wird. Und danke dir dafür, dass du uns dabei helfen wirst in der nächsten Woche. Gib uns wirklich die Zeit, Herr, und die Kraft, in deinem Wort zu studieren und nachzulesen, was du für uns bereithältst, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns dein Heil zusprichst, dass du uns ein Schwert in die Hand gegeben hast und ein starkes Schild. Herr, und damit möchten wir die neue Woche beginnen und danken dir dafür, dass du bei uns bist. Amen.